Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist schön, in so wundervolle Gesichter zu schauen. Wir haben ja einiges heute schon gehört. Und ja, ich hoffe, die Konzentration reicht noch für die Predigt. Mal sehen, ob ich euch dabei halten kann. Also, wer von uns kennt es nicht? Es gibt so einige Fehler in unserem Leben, die uns einfach immer und immer und immer wieder passieren. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was mich persönlich betrifft, mit dem ich meiner Mutter immer wieder zur Weißglut gebracht habe. Und zwar war es so, dass ich früher immer die Schranktüren überall offen gelassen habe. Das heißt, wenn ich irgendwas aus meinem Kleiderschrank genommen habe, dann habe ich die Schranktür nicht zugemacht. Wenn ich etwas aus der Schublade geholt habe, habe ich die Schublade nicht zugemacht. Und ja, also meine Mutter, ein Satz, den ich oft gehört habe, war: Fabian, wenn du die Schranktür noch einmal offen lässt, dann werde ich alle deine Klamotten da rausräumen. Sie hat gehofft, dass ich das dadurch lerne. Und obwohl ich mir das wirklich fest vorgenommen habe, jedes Mal, 3 Tage später, naja, ihr wisst, was passiert ist, war die Schranktür wieder offen. Und dreimal dürft ihr raten, wer heute meine Schranktüren zumacht. Richtig, Sophia. Genau, also da merkt ihr, okay, das ist so ein Fehler, der passiert mir immer wieder. Sophia ist da aber etwas entspannter, sie versucht mich zum Glück nicht mehr zu erziehen, sie hat es wahrscheinlich schon aufgegeben. Aber so gibt es zum Beispiel auch eine andere Sache. Menschen, die neigen dazu, bestimmt keiner von euch, aber es gibt so Menschen, die neigen zum Prokrastinieren. Prokrastinieren, was heißt das? Das bedeutet, Dinge auf die lange Bank zu schieben. Das heißt zum Beispiel, steht eine Klausur an, eine Hausarbeit oder generell irgendwelche Aufgaben und anstatt diese Dinge sofort zu erledigen, schieben diese Menschen diese Aufgabe so weit wie möglich nach hinten zurück. Und dann kurz vor der Abgabefrist, ja, dann kommt man in den Stress und man versucht zu lernen. Und wenn ich mit solchen Leuten dann in den Klausurphasen spreche, das ist ziemlich lustig eigentlich, wie gestresst sie sind und sagen: Oh, hätte ich doch früher angefangen zu lernen, hätte ich früher angefangen, diese Aufgabe zu erledigen. Und sie nehmen sich vor: Nächstes Semester, nächstes Mal werde ich früher anfangen. Naja, und dann passiert das nächste Mal und was passiert? Genau das Gleiche. Und ich denke, wenn ich euch jetzt 10 Minuten Zeit geben würde und euch überlegen lasse, welche Fehler in eurem Leben euch immer und immer wieder passiert sind, wo ihr euch sagt, Mann, das ärgert mich eigentlich, dann würden wir alle hier ziemlich viele Geschichten erzählen können. Einige von denen vielleicht so lustig wie die, die ich gerade erzählt habe, aber andere Fehler, die wir machen, die wir in die Kategorie der Sünde einordnen würden. Also Dinge, die wir tun, die Gott nicht gefallen und die unserem Leben schaden. Und so könnten wir alle persönliche Dinge einfach erzählen, wo wir Gott mit dem Gott, der so wundervoll ist, der unvorstellbar groß ist, der einfach über allem steht, diesen wundervollen Gott verletzen mit dem, was wir tun. Und mit diesem Problem sind wir nicht alleine. Wir wollen uns heute und auch in den nächsten Malen, wo ich predige, ein Buch aus der Bibel rausnehmen, wo dieses Problem der Fehlerwiederholung immer wieder vorkommt. Und dieses Buch ist das Buch der Richter. Ein ziemlich ungewöhnliches Buch für eine Predigt. Ich habe mich letztens, während ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mal darüber nachgedacht und überlegt, ob ich je eine Predigt über einen der Richter gehört habe oder über das Buch der Richter. Und ich kann mich zumindest nicht erinnern. Vielleicht einmal. Aber Richter ist ein Buch, das selten gepredigt wird. An was ich mich erinnern kann, ist, dass in der Kinderstunde von einigen Richtern erzählt wurde. So bekannte Namen sind halt Gideon, das sind typische Geschichten, oder Simson. Wer wollte früher nicht wie Simson sein? Oder vielleicht auch Deborah, das ist auch so eine Geschichte, die vielleicht mal vorkommt. Aber wenn wir als Erwachsene anfangen, dieses Buch zu lesen, dann merke ich, dass viele Leute Probleme mit diesem Buch haben und nicht wissen, wie sie es einordnen können und wie man es verstehen kann. Denn in der Kinderstunde lernen wir die Richter als Helden kennen, die den Tag retten, die super Typen sind. Aber im Buch der Richter merken wir, irgendwas stimmt da nicht. Das sind so komische Geschichten. Und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass das Buch der Richter selten gepredigt wird, weil es halt mega brutal ist, teilweise sogar verstörend, könnte man sagen, und auch richtig perverse Stellen da drin hat. Und dass man sich dann sagt, okay, muss man darüber reden, kann ich verstehen. Für einige Serienfans unter euch, wer die Serie Game of Thrones kennt, der wird sagen, okay, das Buch Richter ist sehr gut damit vergleichbar. Also wirklich brutal verstörend. Und wir aber glauben auch daran, dass die ganze Bibel wichtig ist, darüber zu reden, darüber nachzudenken und dass die ganze Bibel uns Dinge lehrt für unser Leben. Und so habe ich mir vorgenommen, mein Projekt, wir wollen das Buch der Richter durchgehen. Und heute wollen wir uns einfach nur darüber nachdenken, okay, in welchem Kontext geschichtlich gesehen ist das Buch der Richter überhaupt einzuordnen und worum geht es überhaupt? Genau, diese zwei Sachen wollen wir heute uns anschauen. Denn um dieses Buch gut verstehen zu können, müssen wir es in den geschichtlichen Kontext einfach einordnen können und wissen, okay, in welcher Zeit spielt das Buch der Richter? Also, fangen wir von Anfang an. Die Entstehung des Volkes Israel. Das Interessante am Volk Israel ist, dass sie von Anfang an sich bewusst waren, dass sie kein Volk waren, was schon immer da war, sondern sich selbst als Volk verstanden, das in der Zeit mal entstanden ist. Und so ist die Anfangsgeschichte vom Volk Israel, ist eine kleine Familie oder eine große Familie eigentlich, eine große Familie, die nach Ägypten zieht und dort ihr Leben beginnt, so ungefähr um 1900 vor Christus. Und dann diese Familie wächst immer mehr und es kommen immer mehr Nachkommen und es wird zu einem kleinen Volk. Und dieses Volk wächst immer mehr. Und die Ägypter, sie haben auch ein bisschen Angst vor diesen Israeliten, weil sie merken, sie werden immer stärker. Und die Frage ist, okay, wenn uns jetzt Feinde angreifen, was ist, wenn die Israeliten sich dann auf die Seite unserer Feinde stellen? Dann haben wir ja keine Chance. Und so fangen sie an, die Israeliten zu versklaven, sie mit reinzunehmen und sie für sich zu gebrauchen. Und die Zeit ist sehr hart für die Israeliten und sie schreien zu dem Gott ihrer Vorfahren um Hilfe, weil sie wissen und Geschichten gehört haben von der großen Macht, die dieser Gott hat, der Gott Jahwe. Und Gott hört das Schreien der Israeliten. Und er schickt einen Anführer, Mose, ein sehr bekannter Name. Und Mose führt dazu durch die Kraft Gottes, durch Gottes Hilfe, dass Israel aus diesem Land Ägypten, aus der Sklaverei befreit wird. Und er führt sie aus diesem schlimmen Land, aus diesen schlimmen Umständen. Und Gott verspricht diesem Volk, sie in ein Land zu führen, in dem es ihnen richtig, richtig gut gehen wird. Von tiefer Sklaverei in ein wunderschönes Land. Und er macht mit ihnen einen, in der Bibel heißt das Bund. Wir könnten das auch Vertrag beispielsweise nennen. Er macht mit ihnen einen Vertrag und sagt, wir machen das so. Hier sind meine Bedingungen, das sind meine Gebote. Wenn ihr die haltet, wenn ihr mir nachfolgt, mit mir lebt, dann werde ich euch segnen und euch alles geben, was ihr braucht. Wenn ihr das aber nicht tut, dann passiert das Gegenteil. Ihr werdet verflucht und alles, was ihr anpackt, wird nicht gelingen. Und schon auf diesem Weg in dieses Land, in dieses verheißene Land, was Gott den Israeliten geben wird, merken wir, die Israeliten haben ein großes Problem mit Gehorsam. Sie tun nicht das, was Gott will, und sie vergessen auch oft, was Gott für sie getan hat und gehen andere Wege. So sehen wir zum Beispiel, dass sie sich einen eigenen Gott bauen und dieses Götzenbild anbeten und, und. Und so bestraft Gott dieses Volk und sie müssen weitere 40 Jahre in der Wüste leben. Und dann bricht quasi eine neue Ära an. Selbst Mose macht Fehler und darf nicht in dieses Land ziehen. Und Gott beruft einen neuen Leiter. Der Leiter heißt Josua. Und Josua ist anders. Josua ist ein Mann Gottes. Er befolgt wirklich gehorsam die Worte Gottes. Er schafft es sogar, dass die Israeliten Gott wirklich von Herzen nachfolgen. Und während Josua lebt, lesen wir in der Bibel, ist das Volk Israel Gott treu. Und so schafft Josua mit dem israelitischen Heer das Land Kanaan zu erobern. Erstmal haben sie einen Angriff in der Mitte, in Jericho, dann geht es in den Süden und dann in den Norden. Und unter Josua schaffen sie die Vorherrschaft in Kanaan zu erreichen. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, sie sind jetzt quasi, sie haben die wichtigsten strategischen Stützpunkte haben sie erobert, aber noch nicht jedes kleine Dorf oder jede Stadt in diesem Land. Und so ist nach Josua die Aufgabe der Israeliten folgende: Ihr müsst jetzt hingehen und das restliche Land zu Ende erobern. Und hier finden wir das Buch der Richter eingeordnet. Das heißt, nach dieser erfolgreichen Zeit mit Josua, wo alles so gut lief, kommt das Buch der Richter. Und nach den Richtern lesen wir von den Königen, die in Israel eingesetzt waren, was für später noch wichtig ist, für das Ende des Buches vor allem. Aber wir können sehen, wir haben die erfolgreiche Zeit unter Josua, dann haben wir die Richterzeit und dann kommt die Zeit der Könige. Gut, jetzt ist halt die Frage, okay, worum geht's jetzt im Buch der Richter? Was ist die Geschichte dahinter? Also, Volk Israel hat die wichtigen Stützpunkte eingenommen im Land Kanaan. Und so fangen sie an, weiterzumachen. Jeder Stamm geht in sein Gebiet, das ihm zugeteilt wurde, und fängt an dort und versucht weiter Krieg zu führen, um dieses Land einzunehmen und die Kanaaniter wirklich auszulöschen von der Landkarte. Und dann ziemlich schnell, direkt im ersten Kapitel, wenn wir das Buch lesen, dann merken wir irgendwie, die scheitern plötzlich. In Josua klappt alles, aber in Richter fangen die Menschen an, die einzelnen Stämme zu scheitern. Wir lesen davon, dass zum Beispiel Juda es nicht schafft, Gaza, Aschkelon und Ekron zu erobern. Benjamin vertreibt nicht die Jebusiter, die in Jerusalem wohnen. Und Dan wird zum Beispiel von den Amoritern ins Gebirge zurückgedrängt. Und wir fragen uns, okay, was ist jetzt das Problem? Gott hat ihnen doch versprochen, sie in dieses Land zu bringen. Warum kommen sie nicht in dieses Land? Und genau diese Frage haben sich auch die Israeliten gestellt. Was ist plötzlich los? Wo ist der Segen Gottes hin? Und so erscheint ihnen der Engel des Herrn, steht in Kapitel 2, in Gilgal. Und dort ruft er ihnen den Bund in Erinnerung und sagt ihnen: Ich habe euch gesagt, ich werde den Bund mit euch niemals brechen, wenn ihr keinen Bund mit den Bewohnern schließt und wenn ihr alle ihre Altäre niederreißt. Aber ihr wart ungehorsam. Und hier haben wir die Antwort. Die Israeliten waren nicht erfolgreich, weil sie Gott ungehorsam waren. Sie lebten nicht danach und was passierte? Sie waren nicht mehr erfolgreich. Und Gott sagt sogar im nächsten Satz, sagt er: Ich werde euch jetzt nicht mehr gewinnen lassen. Weil ihr die Völker nicht vertrieben habt, weil ihr nicht auf das gehört habt, werden sie für euch bleiben. Und er sagt, sie werden euch eine Falle sein, in die ihr hineintappen, und sie wird euch zu Fall bringen. Und ihr könnt euch vorstellen, das Geheul in Israel war groß, wie ein kleines Kind. Sie waren ungehorsam, dann werden sie für den Ungehorsam bestraft, und man liest, und das Geheul war groß. Wir sehen also, das Problem ist der Ungehorsam. Und wenn man jetzt nochmal das erste Kapitel liest, dann wird man merken, okay, da haben sie Probleme gehabt. Zum Beispiel können wir davon lesen, dass sie, anstatt alle Altäre niederzureißen und die Kanaaniter zu vertreiben, fingen sie an, mit ihnen zu wohnen. Fingen sie an, ihre Götzen anzubeten. In Kapitel 2, Vers 11 steht, da wird das quasi nochmal zusammengefasst, was passierte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth oder Ashtaroth. Sie haben so viel mit Gott erlebt. Und ich habe mich gefragt, warum haben sie, nachdem sie solche Siege errungen haben mit Gott, sich von ihm abgewendet? Ich glaube, das wird immer ein Geheimnis bleiben. Vielleicht liegt das daran, sie kommen jetzt in dieses neue Land und sehen, die Götter der Kanaaniter waren vor allem Fruchtbarkeitsgötter. Also es ging darum, dass man eine gute Ernte hat. Und vielleicht dachten die sich, hey, das wäre eigentlich nicht schlecht für uns. Unser Gott ist so ein Kriegergott, mit dem haben wir gut gewonnen, aber jetzt brauchen wir Ernten. Vielleicht sollten wir mal die auch anbeten und sich so einen Vorteil gesucht. Wir wissen es nicht, was das Problem war. Im Endeffekt, was passierte? Die Israeliten wurden genauso wie die Kanaaniter, die Gott eigentlich vertreiben wollte. Und ich glaube, hier können wir Gott eigentlich sehr gut für sein Handeln verstehen. Stellt euch mal vor, ihr seid in eine Person verliebt und tritt in eine Beziehung mit dieser Person ein. Ihr kauft dieser Person Blumen. Ihr kocht Essen für diese Person, weil ihr sie so gern habt. Ihr kauft ihr sogar ein Haus, in dem diese Person wohnen kann. Aber was macht diese Person? Die Person geht zu anderen Liebhabern, zu anderen Freunden. Sie beachtet dich selbst nicht mehr, weil jetzt hat sie ja alles, was sie braucht. Und sie lässt dich vollkommen im Stich. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, aber es tut unglaublich weh. Wäre es jetzt richtig zu sagen, okay, ich gebe der Person weiterhin immer alles, was sie braucht? Oder wäre es nicht eher besser zu sagen, ich entziehe ihr das alles, damit diese Person überhaupt lernen kann zu schätzen, was ich für sie getan habe? Und ich selber, ich war schon vor Sophia in einer Beziehung und habe sowas schon mal erlebt. Und das ist ein unglaublicher Schmerz. Und Gott macht hier nichts anderes durch, als dass er eine Beziehung mit Israel eingeht und Israel ihn hinterrücks umgeht und mit anderen Göttern eine Beziehung anfängt und Gott hinten links liegen lässt. Und so haben wir eine Abfolge von Ereignissen, die wir im Buch der Richter finden. Das erste Ereignis ist, Israel beginnt zu sündigen und sie fangen an, anderen Götzen zu dienen. Und das Interessante ist, dass sie damit sich selbst auch schaden. Denn immer wieder wird auch im Buch gesagt, dass Israel keinen Anführer hatte, keinen König hatte und jeder tat, was gut war in seinen eigenen Augen. Aber dadurch, dass jeder Stamm auch so ein bisschen lose war, das ist vergleichbar wie früher mit dem deutschen Stämmeverband, also mit den Germanen, war das Problem, okay, man arbeitete nicht mehr zusammen. Und das Land selber innerhalb wurde destabilisiert, weil nicht mehr diese Verbindung da war, wir alle sind Diener Jahwes, dem Gott Israels, sondern jeder machte, was für ihn richtig war, und so wurde das Land auch selbst destabilisiert. Als nächsten Schritt ließ Gott die anderen Völker um Israel herum stark werden. Und er ließ zu, dass sie Israel besiegten. Und es kommt zum nächsten Punkt, Israel wird versklavt. So, Israel geht's richtig schlecht, richtig dreckig. Und wo geht man hin, wenn es einem dreckig geht? Richtig, sie machen etwas Kluges hier in diesem Sinne. Sie schreien zu Gott. Sie flehen um Gott um Hilfe. Und Gott schickt einen Richter. Und dabei dürfen wir nicht an einen Richter wie den Daniel, unseren lieben Daniel, denken, der vorne auf einem Stuhl sitzt und dann Gesetze entscheidet, sondern es sind eher so charismatische Führer, die das Volk angeführt haben. Quasi, ja, Stammesoberhäupter könnte man sagen oder so eine Vorform von einem König. Und richten bedeutete, dass die Bedrängten, dass denen beigestanden wurde und dass sie gerettet werden wurden und ihnen zu Recht verschafft wurde. Aber, und das ist hier ganz, ganz wichtig, diese Richter oder Retter waren nicht die besten Menschen. Sie hatten oft keinen Mut, keinen Glauben und keinen Gehorsam. Aber Gott befähigte diese Menschen durch seinen Geist, Israel zu retten. Das bedeutet aber nicht, dass er gut fand, was sie alles taten. Da müssen wir groß unterscheiden. Und jetzt die Frage, okay, warum hat Gott dann nicht Menschen genommen, die besser waren als diese Richter? Und hier ist wahrscheinlich ein großes Problem, das weiter im Volk herrschte. Eigentlich gab es den Stamm der Leviten. Sie hatten normalerweise die Aufgabe gehabt, hey, ihr sollt das Volk unterrichten. Ihr sollt ihnen beibringen, was richtig ist. Und es fällt auf, dass in dem Buch der Richter die Leviten gar nicht vorkommen. Sie haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, das Volk Israel zu unterrichten, wie sie zu leben haben. Und wahrscheinlich waren die Richter das Beste, was das Volk zu bieten hatte. Und Gott hat mit dem, was er zur Verfügung hatte, das Beste daraus gemacht. Und so sehen wir, wir haben hier Ungehorsam, wir haben ein Volk ohne Leitung, weil das war eigentlich Gottes Plan, war, dass die Leviten für die Leitung im Volk sorgen, aber sie nehmen ihre Aufgabe nicht wahr. Und so braucht Gott Menschen, die eigentlich auch nicht so gut sind, und benutzt sie für sein Reich. Und dann wird Israel befreit. Israel erlebt wirklich diese Errettung und Israel bekommt Ruhe. Wir lesen ganz oft, und Israel hatte Ruhe durch den und den Richter für so und so viele Jahre, für 30 Jahre, für 40 Jahre. Und Israel erlebt diese Ruhe. Und jetzt denkt man, okay, man macht das einmal durch, aber dann wird man doch schlauer. Man lernt doch, okay, wenn ich nicht mit Gott gehe, passiert das. Wenn ich mit Gott gehe, passiert das. Aber diese Abfolge finden wir 7-mal in diesem Buch. Immer wieder genau das gleiche Muster. Wir finden, Israel sündigt, Israel wird versklavt, sie heulen rum, Gott schickt einen Retter, Israel wird gerettet, sie haben Ruhe. Sie fangen wieder an zu sündigen und. Und das geht 7-mal. Und in Richter 2 steht, dass es immer schlimmer wurde mit dem Volk. Wir sehen hier also, sie lernen einfach nicht aus ihren Fehlern. Und das geht so die ersten 16 Kapitel. Aber das Buch der Richter hat 21 Kapitel. Und die letzten 5 Kapitel, die könnte man quasi als Anhang sehen. In denen wird nochmal beschrieben, wie schlimm es in Israel stand. Und ich kann mir vorstellen, dass die allerschlimmste Geschichte die letzte Geschichte von Richter ist. Also wenn ihr das mal lesen wollt, extra für die Kinder, habe ich gesagt, heute werde ich das nicht durchnehmen. Aber das ist eine Geschichte, die ich auf jeden Fall auch nochmal nachher als Predigt durchnehmen möchte. Weil ich es wichtig finde, dass wir uns die ganze Bibel anschauen. Und so sehen wir, okay, hier geht etwas auf jeden Fall schief. Und das ist das, worum es den Richter so ungefähr geht. Jetzt wollen wir uns noch fragen, okay, was können wir jetzt aus diesem Buch lernen? So ganz allgemein. Die erste Lehre ist, Gott zu verachten hat Konsequenzen. Das Buch zeigt uns einfach genau das. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir uns sagen, wir finden uns eigentlich auch in diesem Kreislauf wieder. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du dich wiederfindest, aber irgendwo in diesem Kreislauf wirst du dich wiederfinden. Und das Problem ist, die Menschen zur Zeit der Richter dachten, sie würden es besser wissen als Gott. Jeder tat, was in seinen Augen richtig war. Und genau das war das Problem. Und wie oft handeln wir genauso? Dass wir denken, wir würden es besser wissen als Gott selbst. Welche Rolle spielt Gott bei deinen Entscheidungen in deinem Leben? Wenn Gott wirklich existiert, derjenige, der alles hier geschaffen hat, der mächtig ist, Könige einzusetzen und auch Demokratien und Politik zu lenken, derjenige, der alles im Blick hat und dem nichts entgeht, wieso versuchen wir mit unserer begrenzten Sicht zu denken, wir würden es besser wissen? Wir würden wissen, was wir brauchen. Und auch wenn wir vielleicht nicht wie die Israeliten irgendwelche Statuen anbeten, gibt es doch diese Wahrheit, dass jeder Mensch irgendetwas anbetet. Er wird es vielleicht nicht beten nennen, aber sei es das Geld, nach dem alle so hungrig sind, oder Macht, vielleicht auch die eigene Karriere, die einem so wichtig ist und man sein ganzes Leben dafür hingibt. Vielleicht sind es auch andere Menschen. Sophia und ich haben mal Karten geschenkt bekommen für ein Konzert und ich fand es interessant, da hinzugehen, einfach nur um die Menschen zu beobachten. Und wirklich, die Leute beten diese Menschen da vorne an. Sie leben für sie und man sieht so, sie geben sich dem komplett hin. Die Frage ist, wen oder was betest du an? Und in welcher Weise wird dir das helfen? Wisst ihr, das Buch der Richter zeigt uns, Gott zu verachten, das wird Konsequenzen haben. Und auch wenn ein ganz bestimmtes Wort, das haben wir schon oft gehört, Hölle. Und die Bibel macht keine unbedingten Angaben, wie genau Hölle aussehen wird. Manche stellen sich das vor als Feuer oder ja, mit Schmerz, Leid. Wir wissen es nicht genau. Aber ich glaube, das Buch der Richter kann uns einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, wie so eine Hölle aussehen würde. Ein Ort, wo Gott kein bisschen eine Rolle spielt. Und wo Gott seinen Segen rausnimmt. Und wir sehen einfach, wir Menschen neigen dazu, unsere Fehler zu wiederholen. Die Fehler unserer Vorgenerationen und auch selbst immer und immer wieder machen wir Fehler. Die zweite Lehre, die wir aus dem Buch haben, ist, wir haben gerade von Fehlern gesprochen, aber Gott kann selbst fehlerhafte Menschen gebrauchen. Und das ist, finde ich, so ein richtiger Mutmacher, den wir mitnehmen können. Ja, Gott weiß, dass du Fehler hast. Wirklich, das ist für ihn kein Geheimnis. Du kannst es vielleicht vor anderen Menschen verstecken, aber vor Gott kannst du es nicht. Und genauso wie ich hier oben stehe, ein fehlerhafter Mensch, und ich kann vielleicht eine gute Fassade bewahren, aber Menschen, die mich wirklich tief kennen, die wissen, ja, Fabi hat auch seine Macken, seine Schwächen. Aber Gott kann dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen und will mit dir etwas anfangen und hat einen Plan für sein Leben. Wisst ihr, Gott hat Ungläubige benutzt in Richter. Er hat einen Feigling gebraucht, eine Hausfrau, den Sohn einer Hure, einen Mörder, einen sexsüchtigen Mann, unterschiedliche Menschen, wo wir sagen würden, würde ich niemals als Anführer wählen. Ja, aber Gott kann das gebrauchen. Und Gott gebraucht diese Menschen, wenn sie sich bereitwillig ihm hingeben. Denn, und hier kommen wir zu dem, was wir von Gott lernen können, wer er ist aus diesem Buch. Gott ist gnädig. Das lernen wir hier. Und vielleicht denkst du auch, okay, Fabi, du sagst jetzt zwar, Gott ist gnädig, aber guck mal, Gott hat befohlen, diese ganzen Kanaaniter auszurotten, alle umzubringen. Wie kannst du dann von einem gnädigen, liebevollen Gott sprechen? Da gebe ich dir recht, okay, das hört sich nicht so liebevoll an. Und das ist auch der Grund, warum einige Theologen den Gott des Alten Testaments mit dem Gott des Neuen Testaments gegeneinander ausspielen und sagen, ja, das ist was anderes. Aber es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, die wir uns stellen müssen und überlegen müssen, okay, was ist die Antwort darauf? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir überhaupt fragen, okay, warum wollte Gott überhaupt die Kanaaniter tot sehen? Lag das daran, dass er Israel einfach nur ein schönes Land geben wollte? Nein. Es lag daran, dass die Kanaaniter ein moralisch verwerfliches Leben führten. Sie waren ganz, ganz schlimme Menschen. Sie opferten sogar Kinder. Sie verbrannten kleine Babys für ihre Götter. Und zu 400 Jahre vorher hatte Gott noch dem Abraham gesagt, einem Vorfahren von Israel, er sagte, die Schuld von Kanaan ist noch nicht voll. Also wenn wir uns ein Gefäß vorstellen, muss man sich denken, okay, Gott, nicht Gott füllt, sondern die Kanaaniter haben selber Schuld da eingefüllt. Und er sagt, die Schuld ist noch nicht voll. Und irgendwas müssen die Kanaaniter getan haben, damit dieses Gefäß immer voller und voller wurde. Und ich vergleiche das gerne mal mit der Kanaaniter, die waren bestimmt mindestens genauso grausam wie die Nazis in den 1940er Jahren. Wisst ihr, wenn ich an die Zeit der Nazis denke, eine unglaublich grausame Zeit. Behinderte, Juden, Ausländer wurden vergast, schreckliche Kriege geführt. Hätten die Alliierten sagen sollen, ja, komm, lassen wir die mal, wir sorgen für Verteidigung, aber sollen die in ihrem Land machen, was die wollen, ist ja ihr Land. Wie dankbar sollten wir dafür sein oder sind wir wahrscheinlich auch dafür, dass die Alliierten gesagt haben, nee, so geht das nicht, wir müssen eingreifen, wir müssen diese Menschen retten. Und ich denke, da wird auch keiner sagen, ja, warum sind die jetzt ins Land eingefallen? Kann doch nicht sein. Und was man noch dazu sagen muss, also das ist wahrscheinlich, vergleich mal die Kanaaniter mit den Nazis, dann wird es dir vielleicht helfen, das anzunehmen. Und Menschen, die Buße getan haben und gesagt haben, ich beuge mich dem Gott Israels, sie haben Gnade erfahren. die wurden nicht ausgerottet. Und so sehen wir, hier schon da sehen wir Gottes Gnade, aber auch in dem Volk Israel. Immer wieder tut es falsche Dinge, sie enttäuschen Gott. Und ganz ehrlich, wenn meine damalige Partnerin zu mir zurückgekommen wäre, ich weiß nicht, ob ich sie aufgenommen hätte. Aber zum Glück bin ich nicht Gott. Ich bin nicht der Gott Jahwe. Jahwe ist gnädig und barmherzig. Und wenn wir zu ihm kommen, dann dürfen wir diese Vergebung erfahren, von der wir heute einfach auch nochmal bezeugt haben mit dem Abendmahl. Und Gott ist geduldig und treu. Das finde ich auch so spannend. 7-mal passiert das und 7-mal vergibt Gott und schickt Rettung. Gott ist nicht wie ein beleidigtes kleines Kind, das sich zurückzieht und sagt, ja, eure Sache, ich will damit nichts zu tun haben, sondern Gott hilft, wenn wir wirklich, wenn es uns wirklich leid tut. Und der letzte und wichtigste Punkt vielleicht, der eigentliche Richter im Buch der Richter ist Gott selbst. Denn nicht diese Menschen haben Israel gerettet, sondern nur wenn Gottes Geist sie befähigte, konnten diese Menschen etwas für Israel tun. Und so hatte immer Gott selbst sie gerettet, sie aus diesem Dreck gezogen. Und wie man im Buch der Richter merkt, können diese fehlerhaften Menschen nicht für einen langfristigen Frieden und Ruhe sorgen. Sie haben es versucht, aber selbst zu ihren Lebzeiten teilweise sind sie in alte Gewohnheiten zurückgefallen und haben das Volk Israel in den Ungehorsam gestürzt. Aber hier kommt die gute Nachricht. Gott wusste, okay, ich brauche einen Richter, der fehlerfrei ist. Einen Richter, der uns wirklich retten kann. Und so wurde er selbst Mensch in Jesus. In Jesus haben wir den Richter und Retter, der uns wirklich Ruhe und Frieden in Ewigkeit schenken kann. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir bereit sind, Buße zu tun und zu sagen, hey, wir haben es nicht verdient. Wir sind schlecht, wir haben Fehler gemacht. Jesus, bitte hilf uns. Und dann wird dieser große Richter, der eigentliche Richter, da ist das Versprechen, er wird dich retten. Lass mich kurz nochmal beten, ihr dürft gerne aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Buch der Richter, Herr. Es ist manchmal schwer zu verstehen, aber Herr, wir lernen dadurch so viel. Ja, wir machen Fehler, wir haben Fehler gemacht und eigentlich gehören uns dafür Konsequenzen. Aber Herr, du bist gnädig, du bist geduldig und du bist der eigentliche Richter und Retter von uns. Und dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dir danken, dass du selbst uns, schwache Menschen wie mich, gebrauchen kannst. Herr, lass uns unsere Gaben, die du uns schenkst, für dein Reich gebrauchen. Amen.